Inmitten all der Leute konnte ich meinen Körper sehen, aber sein Anblick löste keinerlei Gefühle in mir aus. Um mich herum entstand eine schwarze Leere. Plötzlich nahm diese Leere die Gestalt eines Tunnels an, und dann sah ich vor mir ein gleißendes Licht.
Doch bevor wir dieses Kapitel um die nicht ganz unwesentliche medizinische Sicht bereichern, wollen wir uns zunächst einen kurzen Überblick über die wichtigsten religiösen und kulturgeschichtlichen Vorstellungen vom Danach verschaffen.
Beginnend im Mittelalter, jener Epoche, die die Vorstellungen von Himmel, Hölle und postmortalem Gericht zum Teil bis in unsere Zeit prägte und aus der Dante den Stoff für seine Divina Commedia schöpfte.
Vor 4 Tagen, als du mich leblos fandest,
heißt es da etwa in einer Vision des heiligen Salvius aus dem 6. Jahrhundert,
wurde ich von 2 Engeln ergriffen und in die Höhe des Himmels getragen, durch ein Tor, das heller war als unser Licht, an eine Behausung, deren ganzer Boden wie Gold und Silber schimmerte.
Bilder, wie wir ihnen ähnlich bereits begegneten, und wie sie in der wohl nachhaltigsten Offenbarung des Mittelalters eine paradiesische Steigerung erfahren.
Darin sind Ströme von Wasser, das nicht verdirbt, und Ströme von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Ströme von Wein, köstlich für die Trinkenden, und Ströme geläuterten Honigs.
Es war der Prophet Mohammed, dem sich Himmel und Hölle öffneten, damit er auf Erden darüber berichte. Indes, so schränkt der Verkünder des Islam ein, stünden paradiesische Köstlichkeiten nur für diejenigen bereit, die an Allah glaubten, keinesfalls jedoch für jene Ungläubigen, die stattdessen
im Feuer weilen und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre Eingeweide zerreißt.
Eine grausige Vorstellung, der die christliche Visionsliteratur des Mittelalters kaum nachstand. Hier traf es nicht die Ungläubigen, sondern die Sünder, die im Jenseits hart für ihre irdischen Verfehlungen büßen sollten.
Er sah einen feurigen Fluss und darüber eine Brücke. Und die Gerechten kamen und überquerten sie mit Freude und Jubel. Als aber die Sünder kamen, verwandelte sich die Brücke. Und sie fielen in den Fluss und beichteten ihre Sünden.
Schon Jesus hatte irdischen Sündern jenseitiges Ungemach in Aussicht gestellt und dabei zugleich die zwiespältige Rolle himmlischer Boten anklingen lassen.
Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Doch nicht von ungefähr setzte das diesseitige Heulen und Zähneklappern erst Jahrhunderte später ein.
So hatte etwa der Apostel Paulus im Brief an die Korinther ein eigenes visionäres Jenseitserlebnis nur mit dürren Worten angedeutet.
Ich kenne einen Menschen in Christus, der ward entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte.
Nun, im Mittelalter, fühlten sich plötzlich ungezählte Autoren berufen, die fehlenden Details nachzuliefern. Etwa,
dass es in der Hölle 144.000 Schmerzen gibt und dass 100 Männer, die mit 104 Zungen redeten, nicht alle Qualen der Hölle aufzählen können.
Dass es sich hier um ein fast wörtliches Zitat aus Vergils Aeneis handelt, jener Dichtung über den Helden des Trojanischen Krieges, musste den verschreckten Gläubigen des Mittelalters zwangsläufig entgehen, war doch Latein und damit fast der gesamte zeitgenössische Bildungskanon ausschließliche Domäne des Klerus.
Doch auch die jüdisch-rabbinische Bibelauslegung bemühte sich in Zeiten von Pestwellen und Kriegen um dramatische Wirkung. So wandelte sich etwa Moses' Vision des gelobten Landes in den mittelalterlichen Midrasch-Texten zu einer kompletten Jenseitsfahrt durch Himmel und Hölle.
Höhepunkt fast aller postmortalen Reisen war die Konfrontation mit den eigenen Taten, deren Beurteilung durch das jenseitige Höchstgericht über das weitere Schicksal entschied.
Hast du geglaubt und gewusst, dass ihr alles, was ihr getan habt, in der Stunde der Not erblickt?
Damit die Gläubigen in dieser entscheidenden Situation nichts falsch machten, erhielten sie schriftliche Anweisungen, die sie mit der Ars Moriendi, der Kunst des Sterbens, vertraut machten. Den Zweck hinter alledem machte Bischof Gregor von Tours deutlich.
Wenn du danach strebst, deine Handlungen sorgfältiger zu prüfen und dich in Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit übst, wirst du dir einen Platz unter den paradiesischen Freuden sichern.
Eine Moral, die ebenso disziplinierend wirkte, wie sie die Hoffnung nährte, wenn schon nicht im gegenwärtigen Leben, so doch ganz gewiss nach dem Tod das ersehnte Glück zu erfahren.
Dabei waren Paradies, Hölle oder postmortales Gericht keineswegs Erfindungen der drei abrahamitischen Religionen. So fanden sich in den ältesten ägyptischen Grabkammern den Ars Moriendi-Schriften vergleichbare Anweisungen und Formeln, die dem jeweiligen Pharao einen möglichst hindernisfreien Weg gen Himmel wiesen.